Ich grüße alle von meinem Homeoffice von Ilanz, alle Gemeindeglieder und einfach alle, die von der Homepage von der FEG Ilanz die Predigt hören. Ja, es ist schon sehr speziell. Jetzt haben wir schon den zweiten Sonntag mit dem Heimgottesdienst und ich möchte auch dazu einladen, nicht nur schnelle Predigt hören, sondern wirklich auch Zeit nehmen zum Besinnen. Ich werde dann im Lauf der Predigt noch einladen zu einer Gebetszeit. Ja, vielleicht ist es auch eine Idee, zum ein, zwei Lieder singen. Das muss ja nicht perfekt tönen. Oder wie es euch gefällt. Man kann auch zwischen deinen Psalmen lesen. Feiert doch miteinander einen Gottesdienst. Da möchte ich euch einfach Mut machen. Wir haben das heutige Thema Verlust, Angst und Vertrauen. Und ja, ich habe mir überlegt, ob das mit dem Abraham wirklich passt. Ich habe schon lange eigentlich die Predigt vorgesehen für den Sonntag. Und in der Vorbereitung habe ich realisiert, doch, das passt eigentlich sehr gut zu unserer aktuellen Situation. Verlustangst, denke ich, kennen fast alle von uns. Wir haben so viel. Es geht uns doch im Verhältnis relativ gut. Wir haben viel Materielles. Wir haben die meisten noch ein bisschen Geld auf der Seite oder regelmäßiges Einkommen. Wir haben unsere gewissen finanziellen Sicherheiten. Wir haben gut eingerichtet in der Wohnung. Wir haben viele Sachen, die wir zu verlieren hätten. Wenn jetzt mal alles weg wäre, das wäre schon noch ziemlich viel. Und die Angst, es könnte wegkommen, die kann einem zwischendrin dann schon mal plagen. Ja, wer viel hat, hat natürlich viel zu verlieren. Wer wenig hat, der fürchtet vielleicht auch das zu verlieren, das bisschen, das er hat. Und wer ja gar keine Reserve hat, wie soll das gehen, wenn das Einkommen weg ist? Oder wenn eben die Reserve langsam dahin schmilzt? Wenn Leute ein eigenes Geschäft haben, gerade in der jetzigen Zeit, und kommt einfach kein Kundschaftsgeschäft zu. Und die Miete läuft ja gleich weiter. Das löst Ängste aus. Viele, die ein bisschen mehr auf der Seite haben oder Geld an der Börse, haben unheimliche Beträge verloren. Auch das steckt man nicht einfach so locker weg. Andere haben im Moment Zwangsferien. Und die, die im Stundenlohn angestellt sind, haben vielleicht auch gar kein Einkommen. Ja, das ist eine Zeit lang ja schon lustig, aber irgendwo sehnen wir uns doch dann an, dass wieder das normale Leben losgeht. Wir sind uns so vieles gewöhnt, auch unseren Trump, unseren Trott. Es gibt so viel, was verloren gehen kann. Oder wenn ich denke an das Thema Eigenständigkeit. Gerade unsere älteren Leute, die nicht mehr selber einkaufen sollten. Ja, natürlich gibt es Hilfe. Natürlich gibt es lässige Beispiele von Leuten, die sagen, wir können dir einkaufen. Und wir übernehmen das. Zum Teil ist es ja die Dorfjugend, die das macht. Aber gell, es ist halt nicht das Gleiche. Wenn du nicht selber kannst entscheiden kannst, nicht selber kannst in den Laden schauen, was gibt es für Aktionen, wenn du nicht kannst vergleichen. Ja, und dann kommt das Zeug. Und je nachdem, was du Geschwälte machen willst, kommen so riesen Megatruffels, Herr Döpfel, dann, das kann manchmal dann auch Nerven brauchen. Wir haben halt am liebsten, wenn wir alles selber bestimmen können und selber im Griff haben. Ja, und Bewegungsfreiheit ist auch ein kostbares Gut. Und jetzt, wenn man so ein bisschen eingeschränkt ist, ein Hand muss aus dem Weg gehen, ist alles sehr, sehr speziell. Und gerade mit der Eigenständigkeit, was ist, wenn ich einmal gar nicht mehr kann? Gerade Leute, die älter werden, kämpfen mit deren Angst, sich müssen helfen lassen. Plötzlich nicht mehr selber alles im Griff haben. Ja, das sind Bedrohungen. Verlustangst ist etwas, das durchaus realistisch ist, gerade in unserer Zeit. Gesundheit ist im Moment sowieso ein riesen Thema. Fast bei jedem Abschied heisst es, bleib gesund. Ja, und wenn Gesundheit nicht mehr da ist? Ich weiss, mir bedeutet das auch sehr viel. Können selbstständig sein, ein Körper, der funktioniert, ist ein riesiges Geschenk. Und wenn er nicht mehr funktioniert, dann ist nur noch der kranke Körperteil, der alles dominiert. Verlustangst. Und es kann auch um Personen gehen. Die, die noch das Zweite sind oder Familie haben, die sind in dem Sinne ja privilegiert. Es geht uns auch so. Eigentlich finde ich es ein riesen Privileg, dass wir das Zweite sind, dass wir einander haben. Und wir kommen erst noch gut aus miteinander, dann ist es einfacher. Was wäre, wenn mein Partner nicht mehr wäre? Irgendwo schlicht unvorstellbar. Meistens klammern wir uns an die Sachen, die wir haben, oder meinen, wir haben sie, bis sie einem genommen werden. Was ist eigentlich die beste Therapie gegen Verlustangst? Ja, was meinst du? Was ist die beste Therapie gegen die Angst, etwas zu verlieren? Ich glaube, die beste Therapie ist das Bewusstsein, das Wissen, woher das alles kommt. Wenn ich natürlich davon ausgehe, ich kann das alles selber erkrampfen und wenn ich das nicht mehr habe, dann ist das alles verloren. Ja, dann ist die Verlustangst klar. Aber wenn ich mir bewusst bin, alles, was ich habe, meine Kräfte, meine Begabung, auch letztlich das Materielle, ist alles ein Geschenk von Gott. Da kann ich ganz anders damit umgehen. Da kommt plötzlich nicht mehr das Klammern, sondern das Vertrauen. Was hat doch der Hiob gesagt, wo ihm alles genommen worden ist? Bei ihm ist eine Hiobsbotschaft um die andere gekommen und er sagt zu seiner Frau, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er hat nicht gesagt, das habe ich alles selber erarbeitet, sondern er hat gesagt, der Herr hat es gegeben. Und er hat auch akzeptiert, dass der Herr auch wieder nehmen kann. Ich denke, dass Dankbarkeit gegenüber Gott, gegenüber Jesus, für das, was er uns geschenkt hat, dass das schlussendlich die beste Therapie ist gegen Verlustängste. Wir haben vor einiger Zeit ein Gedicht bekommen, groß aufgeschrieben auf einem Blatt, es ist alles nur geliehen auf dieser Welt. Ja, und das stimmt auf eine Art schon. Alles, was wir können heben, alles, was wir mit unseren Augen können sehen, das wird eines Tages alles nicht mehr da sein. Alles Sichtbare ist vergänglich. Und alles Sichtbare werden wir sowieso eines Tages müssen loslassen. Solange wir es haben, dürfen wir es nutzen, dürfen wir es geniessen. Und im Danken kommt etwas ins Leben hinein, nämlich die Fähigkeit, zum auch wirklich geniessen, ohne Verlustangst. Und so möchte ich euch jetzt einfach einladen, nehmt euch doch einen Moment Zeit, um einfach Danke zu sagen für das, was Jesus euch, was er dir geschenkt hat in deinem Leben. Am besten macht ihr einen Moment eine Pause, nach der Gebetszeit und nachher könnt ihr weiterhören. Ich schließe die Zeit selber mit dem Gebet ab. Lieber Jesus, wenn ich alles aufzählen würde, was du mir Gutes geschenkt hast in meinem Leben, dann wäre ich wahrscheinlich mal am Morgen noch dran. Es käme mir wahrscheinlich nur ein Bruchteil in den Sinn. All das Gute an Materiellem, an all das, was ich auf meinem Weg mitbekommen habe, von meinen Eltern, von meinen Geschwistern, all die lieben Menschen und auch die Schwierigen, die du mir über den Weg geschickt hast, wo wir ein Segen gsi sind, wo mir weitergeholfen haben. All das, was ich bekommen durfte von dir, all das, was du mir zugesagt hast in deinem Wort, Herr, das sind so riesige Schätze. Ich kann dir nicht genug danken dafür. Amen. Ich habe am Anfang gesagt, ein grosses Vorbild ist der Abraham. Und unter Abraham wollen wir heute auch uns ein bisschen drüllen. Der Predigtext steht im 1. Mose 22. Und im Vers 1 heißt: Und es geschah nach diesen Ereignissen. Wenn man die Ereignisse, die vorausgegangen sind, ein bisschen anschaut, dann sehen wir, dass der Abraham ganz viel erlebt hat mit seinem Gott. Gerade letzten Sonntag haben wir gesehen, dass Gott dem Abraham ein riesiges Kompliment gemacht hat. Er ist ja, Gott hat ihn in seine geheimsten Pläne einbezogen. Er war ein Vertrauter von Gott. Gott hat ihm mit dem eine riesige Ehre erwiesen und hat gesagt, ich zeige dir, was kommt. Und dann hat der Abraham vor Gott gerungen um die Städte, die unter dem Fluch von Gott gsi sind, Sodom und Gomorra. Und er hat betet, er hat für die Menschen betet und ist eingestanden. Er war so treu gsi, so geduldig. Und wir haben auch gesehen, wie mutig Abraham war. Wirklich ein grosses Vorbild. Und jetzt steht da, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Gott ruft. Ja, ein Anruf von Gott ist schon etwas Spezielles. Das gibt es auch nicht jeden Tag. Wieder so eine grosse Ehre, wenn Gott einen Mensch anruft. Und der Abraham antwortet auf Hebräisch, Hineni, das heisst, da bin ich. Die Italiener, wenn sie das Telefon abnehmen, sagen sie pronto. Als Kind habe ich gemeint, die heissen alle so, aber später habe ich das gelernt, das heisst, bereit, ich bin da, ich höre. Und das ist ganz ähnlich, das hier bin ich, pronto. Aber was Gott sagt, ist alles andere wieder schön und angenehm. Ich möchte jetzt den Rest vom Text, vom Bibeltext einspielen. Ich habe das neu mit gefunden und versuche das jetzt hier einzuspielen.
Einzigen Sohn Isaak, den du liebst, in das Land Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Berg, den Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tagesreisen war er in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak. Ja, mein Sohn. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du bist sogar bereit, deinen geliebten Sohn für mich zu opfern. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er Jahwe-Jireh, dein Versorger. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt.
Gott leistet sich es, Abraham zu prüfen. Und die Prüfung ist auf eine Art noch härter, als die Hiob erlebt hat. Dem Hiob ist einfach passiv eins ums andere genommen worden. Aber der Abraham hat sogar aktiv seinen Sohn müssen bringen, hat eine lange Reise müssen machen und hat müssen hergehen, um seinen einzigen Sohn zu opfern, den Isaak. Den Sohn, der noch 40 Jahre auf ihn gewartet hat. Wahrscheinlich das Ein und Alles von ihm und von der Sarah. Was soll denn werden, wenn der Isaac sterben muss? Was ist mit der Verheißung? Widerspricht sich da Gott nicht? Gott hat doch gesagt, Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Das ist im Kapitel 17, Vers 19. Kann denn das überhaupt Gottes Stimme sein, wo so etwas verlangt? Für den Abraham gibt es keinen Zweifel, er kennt die Stimme von seinem Gott und er weiß, das hat Gott so gesagt. Aber kann denn ein liebender Gott so etwas verlangen? Ich habe mal einen Film gesehen von dieser Geschichte und dort war Gott dargestellt als ein Despot, ein Blutrünstiger, der einfach Menschenopfer verlangt. Und der Abraham war dargestellt als einer mit einem Kadaverkorsam, der mit verbissenen Zähnen gesagt hat, wenn Gott so etwas verlangt, dann muss man das machen. Ich musste abstellen, muss ich sagen. Natürlich hat es solche Geschichten gegeben in den Kulturen. Bei den Mayas in Südamerika hat es Götter gegeben, die Menschenopfer gefordert haben. Wir lesen es auch zu biblischen Zeiten von Moloch, von dem Gott, der Menschenopfer verlangt hat, die Leute ihre Babys bei lebendigem Leib verbrennt haben. Und Gott hat gesagt, solche Gräuel will ich nicht. Nein, Gott ist nicht ein brutaler, blutrünstiger Despot. Er weiß genau, was er macht. Er weiß auch genau, was es dem Abraham bedeutet. Er sagt, den einzigen Sohn, den du lieb hast. Und wir sehen auch, wenn wir weiterlesen, dass der Abraham nicht irgendwie verbissen war im Korsan. Ich glaube, er hat ein tiefes Vertrauen gehabt. Er hat das gemacht aus einem tiefen Vertrauen heraus. Wenn mein Gott so etwas verlangt, dann weiß er, warum. Und dann mache ich das. Für mich ist das eine der allerbewegendsten Geschichten in der Bibel. Der Abraham hat nicht lange gewartet. Er hat auch nicht diskutiert. Er ist noch am nächsten Morgen ist er aufgestanden und hat gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Für mich übermenschlich, was der Abraham da macht. Ich weiß nicht, was er der Sarah gesagt hat. Ich könnte mir vorstellen, etwa gleich viel, wenn er den Knechten gesagt hat und seinem Sohn, dass er muss hingehen, gehen opfern. Und jetzt sind sie unterwegs. Zwei Tage sind sie am Marschieren. Zweimal haben sie müssen übernachten. Ich weiß nicht, wie viel da geschwätzt worden ist. Ich weiß nicht, ob der Abraham Schlaf gefunden hat in diesen zwei Nächten. Und am dritten Tag hat Abraham geschaut und gesehen den Ort, wo er her muss. Er lässt Knechte zurück und geht mit seinem Bub weiter. Es steht da, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und so sind's unterwegs. Und plötzlich fragt der Sohn den Vater, Vater, wir haben eigentlich alles ausser das Opfertier. Und der Abraham antwortet ihm wieder mit dem unerschütterlichen Vertrauen, Gott wird für ein Opfertier sorgen. Und was macht der Isaac? Ist spannend, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Isaac hat das gleiche unerschütterliche Vertrauen in seinen Vater, wie der Abraham in Gott hat. Der Isaac geht einfach weiter. Ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Aber spätestens, wo der Abraham den Altar aufgebaut hat, wo er das Seil genommen hat und den Isaac gefesselt hat, wie ein Opfertier, da hat der Isaac längst gewusst, was geschlagen hat. Und er ist nicht davon gesprungen. Die Bereitschaft, einfach, da bin ich. Auch wenn ich nicht verstehe, was da abgeht, auch wenn ich noch jung bin und nicht sterben will, der Isaac lässt das mit sich machen. Ich glaube, einfach weil er vertraut, das ist mein Vater und was mein Vater sagt und macht, das ist okay. Aber wie hätte Abraham überhaupt so ein Vertrauen können haben? Wir sehen ja, er ist bis aufs Äußerste gegangen. Die Antwort kriegen wir im Neuen Testament, im Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaac dar, als er geprüft wurde. und opferte den Erstgeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Zudem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Nachkomme berufen werden. Und jetzt kommt die eigentliche Antwort. Warum hätte Abraham so ein Vertrauen gehabt, dass er bis aufs Äußerste gegangen ist? Vers 19 erzählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Deshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Die Szene ist unvorstellbar, wo der Abraham das Messer in der Hand hat. Und wo dann der Engel von Gott ruft und wo eine Erklärung kommt, mindestens ein bisschen eine Erklärung kommt für die Prüfung. Nein, Gott hat ihm den Isaak gar nie wegnehmen. Er hat von Anfang an gewusst, was er wollte. Und wenn man das so liest, dann kommt das so über, dass Gott richtig Freude hat und fast stolz ist darüber. Er überschüttet den Abraham auch mit Segen. Ich lese noch den letzten Teil. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach, ich habe mal bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen soll das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinen Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ja, da übertrifft sich Gott fast selber mit Kompliment, mit Geschenken an Abraham. Und dann steht, und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham wohnte in Beersheba. Der Heimweg war wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Ich weiß nicht, ob sie nochmal zweimal haben übernachten müssen oder ob sie da wie heim geflogen sind. Wahrscheinlich ist der Heimweg ziemlich kürzer gewesen. Der Abraham selber hat noch nicht alles verstanden, warum Gott das von ihm verlangt hat. Wir verstehen aus Sicht vom Neuen Testament schon einiges mehr. Moria ist nämlich nach jüdischer Tradition genau der Berg, wo der Tempel steht, Jerusalem. Es ist der Berg, wo dort, wo der Altar gestanden ist, wo der Abraham aufgebaut hat, ist 1500 Jahre später das Kreuz von Jesus gestanden. Dort hat das Opferlamm am Kreuz sein Leben ausgehaucht. Gott selber hat das unwahrscheinliche Opfer gebracht. Der Abraham hat seinen Sohn wieder bekommen. Quasi wie, ja, fast wie auferstanden. Und mit dem hat der Abraham das vorgemacht, was Gott selber gemacht hat. Warum hat Gott so ein unwahrscheinliches Opfer müssen bringen, dass er seinen einzigen Sohn dahingegeben hat? Weil wir Menschen Sünder sind. Und weil jede Sünde uns von Gott trennt. Und weil Gott genau weiss, wenn wir mit diesen Sünden beladen, wo wir durchs Leben gehen, vor dem Tor der Ewigkeit stehen, dann kann er uns nicht annehmen, dann sind wir für ewig verloren. Und Gott hat das nicht erträgt, dass seine Geschöpfe, die er liebt, die ihm so untreu geworden sind, dass sie verloren gehen. Und er hat den einzigen Weg, den er gefunden hat, hat er beschritten. Er hat seinen geliebten Sohn Jesus Christus als Opfer auf die Welt gebracht. Gott ist Mensch geworden. Er steht, er hat Gestalt angenommen wie wir. Er ist versucht worden wie wir. Schwach gewesen wie wir. Nur hat er ohne eine einzige Sünde gelebt. Er hat genau so gelebt, wie es Gott eigentlich von uns Menschen möchte. Und so hat er sich geopfert aus Liebe. Wir lesen im Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ohne das Opfer von Jesus sind wir verloren. Aber weil Jesus für uns gezahlt hat, können wir gerettet sein. Jesus hat das alles auf sich nehmen. Er hat die Bosheit der Menschen auf sich vereint. Er hat sich total hingegeben. Ähnlich wie der Isaac sich hat opfern, hat Jesus im Garten Gethsemane gerungen. Er hat gerungen, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Das ist die Opferbereitschaft. Und Gott hat das Opfer angenommen, wo Jesus am Kreuz gehangen ist, als der grösste Sünder, oder wie der grösste Sünder, der je über die Welt hineingegangen ist, weil er hat unsere Sünde, deine und meine, an seinem Leib ans Kreuz aufgetragen, heisst es im Petrusbrief. Und mit dem Sünder hat Gott keine Gemeinschaft mehr können haben. Er hat sich müssen abwenden. Und Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir die Geschichte von Abraham anschauen, dann können wir uns ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Jeder Vater, jede Mutter weiss, was das bedeuten würde, ein Kind so hergeben. Das ist unvorstellbar. Und genau das hat Gott gemacht. Ja, Abraham hat mir ein Beispiel gegeben. Ein Beispiel für das, was Gott für uns gemacht hat. Es heißt im Römer 8, Vers 31, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn wir Jesus haben, dann haben wir schlicht alles. Stell dir mal vor, ein reicher Onkel von Amerika lässt dich ein, zu ihm wohnen. Aber du kannst nur ein Köfferli oder nichts mitnehmen. Du musst vieles zurücklassen oder alles zurücklassen, aber du weißt, dort wird ich alles haben, was ich brauche, viel mehr wieder, was ich da habe. Wird das eine riesen Verlustangst sein? Ähnlich ist es, wir müssen alles verlassen. Unser Leib hat ein Verfalldatum, zum Glück wissen wir es nicht. Ausser Jesus entrückt seine Gemeinde, und unser Leib wird umgestaltet. Wenn wir die Generation sind, die das erlebt, und das kann sehr gut möglich sein, dann werden wir unser Leib nicht müssen zurücklassen. Dann wird der verwandelt werden. Aber alles andere müssen wir zurücklassen. Alles, was wir hier haben. Man sagt ja, der Sarg hat keine Schublade. Alles, was wir hier haben, müssen wir zurücklassen. Und es kann uns alles gestohlen bleiben. Weil wenn wir Jesus haben, dann haben wir mehr, wieder, was wir uns irgendwie vorstellen können. Steht im 1. Johannes 5, Vers 12, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Hast du den Sohn Gottes, hast du ihn in dein Herz aufgenommen? Hast du ihm deine Schuld bekennt und ihn eingeladen, in dein Leben hineinzukommen, der Herr sein von deinem Leben? Hast du eine Herzensbeziehung zu ihm, eine vertraute Herzensbeziehung zu ihm? Hast du einen Bund mit ihm geschlossen? Nur wenn du das mit ganzem Herzen kannst bejahen, dann kannst du sagen, ja, dann habe ich alles, dann habe ich Jesus und mit ihm habe ich alles. Wenn du da nicht sicher bist, wenn du nicht weißt, ob Jesus wirklich in deinem Herz wohnt, und es ist nicht Kommunion, wo Jesus in dein Leben hineinkommt, dort kommt die Hostie in deinem Magen hinein und geht wieder raus. Es ist der Glaube. Natürlich kann das mit dem Abendmahl zusammenhängen. Das kann für uns eine sehr grosse Hilfe sein, uns zu identifizieren mit dem, was Jesus für uns tun hat. Darum hat uns Jesus ja zu Abend mal geschenkt. Aber nicht das Materielle macht es aus, sondern der Glaube. Das ist genau gleich wie in einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Du kannst dir ja einen Ehepartner nicht kaufen. Du kannst dir die echte Liebe nicht wirklich kaufen, die Zuwendung. Das kannst du dir nur schenken lassen. Du kannst dich im Vertrauen auf eine Person einlassen. Und wenn sich diese Person auch auf dich einlässt, dann entsteht eine Beziehung und dann kann ein Bund geschlossen werden. Und ähnlich ist es mit Jesus. Er hat sich schon längst eingelassen. Er streckt seine Hand schon längst entgegen. Streck du ihm heute deine Hand entgegen. Bring ihm deine Schuld. Und als du störst du von ihm seine Gerechtigkeit überkommen und ewiges Leben überkommen. Wer Jesus hat, hat eigentlich keinen Grund für Verlustangst, weil mehr können wir gar nicht haben. Ich möchte nochmal auch noch den Schluss lesen vom Römer 8, Vers 38 und bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der Abraham hat das erlebt. Als er seinen Sohn Isaac geopfert hat und wieder geschenkt bekommen hat, zurückbekommen hat, hat er den Ort genannt Yahweh Jireh, Gott, der versorgt. Ich glaube, nach dem Ereignis hat der Abraham nie mehr Verlustangst gehabt, weil er gewusst hat, ich kann Gott alles auf den Altar legen, ich werde durch das nicht ärmer. Und das ist so. Amen. Lieber Jesus, ich danke dir für das riesige Opfer, das du gebracht hast für mich. Du hast dich hingegeben und du lässt dich ein auf die Beziehung mit mir. Du wohnst durch den Heiligen Geist in meinem Herz und das ist so ein Geschenk. Und ich muss nie allein sein und ich muss nie Angst haben, vor dem zu verlieren, was ich sowieso verliere. Und das, was ich von dir geschenkt bekommen habe, die Ewigkeit, das kann mir niemand rauben, das kann mir niemand nehmen. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen festmachst, gerade in dieser Zeit, wo so vieles ungewiss ist, wo vieles durcheinandergewirbelt ist, wo man nicht weiss, was morgen, was übermorgen ist, dass unser Vertrauen zu dir immer mehr wächst. Du bist Yahweh Jireh, der Gott, der für uns sorgt. Amen.